Hallo, hier ist Football Quark mit der GFL Prediction der GFL 1 Nord. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet sitzt der wunderbare, nein, er sitzt nicht, das ist gelogen, er steht, Tobias Danberg.
Ja, ich, genau. Ja, Torben, wie geht's dir?
Zum dritten Mal
die Frage.
Ja, also jetzt hier mal zur Erklärung, ne? Also wir haben am Dienstag angefangen, die Folgen der Wochen aufzunehmen. Mittlerweile ist Mittwoch. So, es ist 0.40 Uhr. Wir nehmen die dritte Folge der Woche auf. Die wird jetzt, wenn ihr das hört, im frühesten Fall, also sie erscheint am Samstag um 0.05 Uhr. Alles, was jetzt also zwischen Mittwoch 0.40 Uhr und Samstag 0.05 Uhr passiert, findet ihr auf unserem Instagram-Kanal.
Ja, ist true. Das Schöne ist, es ist immer richtig nice, wenn es ab einer gewissen Uhrzeit, sonst kriege ich das immer mit, wenn wir von der Podcastaufnahme wiederkommen. Heute kriege ich es mit, während wir den Podcast aufnehmen. Ich habe eine sehr aktive Nachtigall hier irgendwo in den Bäumen. Ich habe es mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, welcher Vogel diesen nicen Sound macht. Total schön. Ich meine, ich denke mir so, das klingt voll romantisch. Ja, also es ist einfach ein schöner Sound. Ja, aber die macht das irgendwie zur Revierbegrenzung und wahrscheinlich schreit die einfach die ganze Zeit, verpiss dich, geh weg, das ist mein Revier. Und ich denke mir, oh, voll die schönen Klänge.
Ja.
Und dabei schreit sie einfach alle anderen Vögel an.
Richtig, und das Ding ist halt, irgendwann wird sie halt so die Scheu vor Menschen verlieren und dich einfach richtig böse attackieren.
Oh, da wäre ich sehr unglücklich, wenn dem so wäre.
Aber solange sie gute Sounds macht, während sie dich attackiert, wenn sie in dein Auge hackt.
Du meinst, mental bin ich total bei mir selbst und im Reinen, weil ich die Akustik genieße, aber physisch leide ich, weil mir gerade meine Augen ausgibt. Ich weiß gar nicht, wie groß sind Nachtigall. Sind die so groß wie ein Spatz? Egal.
Also in meiner Vorstellung müssen sie mindestens so groß sein wie ein Adler, weil sonst sind sie nicht gefährlich.
Aber so ein ausgestorbener Adler, so ein doppelt so großer.
Ja.
Oder diese Knochengeier, diese riesen Viecher da. Naja, ich glaube, dann hätte ich sie schon gesehen.
Ich glaube auch, die sind nicht so gut im sich verstecken.
Naja.
Großer Nachteil.
Muss einfach nur dem Sound folgen. Ja, aber siehst du hier auf jeden Fall jede Nacht. Kuckuck haben wir auch am Start. Egal. Hier ist eine schöne Landschaft.
Wir reden nicht über deinen Garten. Wir reden heute über die GFL 1 Nord. Wir haben uns nämlich Gedanken gemacht. Wir haben uns gedacht, okay, was fehlt eigentlich so ein bisschen auch in der GFL-Landschaft? Wir versuchen natürlich der GFL sowie auch der ELF, aber natürlich auch der NFL, irgendwo eine Bühne zu geben, aber auch Inhalte zu liefern, die es so in der Form noch nicht gibt. Sei es mit unserer Interviewreihe, die wir seit Wochen führen. Und jetzt haben wir uns vor der Saison gesagt, okay, ey, wir predikten einfach mal, die GFL 1, wir fangen diese Woche an mit der GFL 1 Nord. Nächste Woche machen wir die GFL 1 Süd. Das werden unsere Samstagsfolgen jetzt zum Start der ersten Liga. Der Shark Water German Football League. So können wir es ja sagen, weil die GFL 1 so heißt. Und prinzipiell, wir haben beide unabhängig voneinander getippt, gehen von Platz 8 los. Also wir machen hier nicht Interconference oder so, sondern wir sagen GFL 1 Süd und GFL 1 Nord sind 8 Teams jeweils. Wir tippen jetzt nicht in den Vierergruppen, sondern einmal von 1 bis 8 runter. Wir starten bei 8, enden bei 1, sagen ein, zwei Sätze dazu und warum. Und hinterher können uns alle Leute hassen, weil sie sagen, ey, ich sehe die Rebels nicht auf 7, sondern auf 8. Ihr habt gar keine Ahnung.
Hashtag Spoiler. Ja, es wird doch super erklärt. Tom, wen hast du auf 8?
Ach, na gut, ich habe gedacht, du sagst jetzt noch mal ein paar Töne. Aber ist in Ordnung. Ich persönlich...
Ich gehe direkt los, es ist spät.
Es ist spät. Ja, ganz ehrlich, auf Platz 8 in der GFL 1 Nord habe ich die Düsseldorf Panther. Die haben zwar, klar haben die gute Jungs geholt, so wie Nico Koch, Marius Reichs, keine Frage. Ne? Und die sind auch vernünftig aufgestiegen. Ich kann zu denen, sagen wir es so, die Importe sagen in dem Fall jetzt, weil das keine Importe sind, die hier schon mal gespielt haben in irgendeiner Form oder die ich jetzt so sage, dass jetzt nicht, keine Ahnung, Lamar Jackson dabei. Deswegen Importe also jetzt können wir am Anfang mal sagen, Importe gleichen sich prinzipiell ja immer aus, weil jede Mannschaft hat Importe. Jede Mannschaft hat Amerikaner. Und deswegen bewerte ich ganz häufig Coaching-Staff, sofern ich es bewerten kann, Organisation und deutsches Personal, weil deutsches und europäisches Personal, was schon länger im Verein ist oder in der Organisation ist, das macht den Unterschied. Deswegen Düsseldorf Panther sind bei mir die 8.
Ja, bei mir sind die Düsseldorf Panthers auch die 8. Ich meine, sie sind souverän aufgestiegen. Ne? 7 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Rostock und das Unentschieden gegen den anderen Aufsteiger, die Adler 34-34. Trotzdem sehe ich die Adler stärker. Panthers, ich habe mir mal so ein bisschen die Imports angeguckt. Die haben mich jetzt auch nicht so überzeugt. Es macht ja schon auch einen Unterschied, wie gut deine Imports sind. Da gibt es natürlich auch ein Riesengefälle. Aber es ist, wenn ich jetzt sage, ja, die Stats haben mich nicht überzeugt, kann das hier ein überkrasser Quarterback werden. Ne? Machen wir uns nichts vor. Also Kevin Doyle, der kann hier jetzt rasieren. Ist halt schwierig zu bewerten. Da haben wir wieder Diskussion. D3, was ist besser? Production in D3 oder Training Reps in D1? Von daher Düsseldorf Panthers vom Kader, von der Organisation. Ich glaube, es wird sehr schwer, jetzt in der GFL erstmal wieder Fuß zu fassen. Deswegen aus Düsseldorf Panthers. Ja.
Aber auch ganz klar, früher war es so NRW Standortvorteil, jetzt NRW Standortnachteil, weil du hast in der Region die Düsseldorf Panther, du hast Rheinfire jetzt wieder da, du hast die Cologne Centurions und die Cologne Crocodiles. Und das sind ja zwei Teams in der ELF, zwei Teams in der GFL 1. Come on, also auch NRW hat sozusagen seine Grenzen an potenziellen GFL 1-Spielern.
Ja, und vielleicht noch ein Satz noch, weil das habe ich gerade vergessen, zu den Panthers, was mich jetzt vorab, was man ja so ein bisschen bewerten kann, Preseason-Spiele, man kann sie nicht besonders, ich meine, es sind Testspiele, man muss die Kirche im Dorf lassen, aber sie haben nun mal gegen unser altes Team gespielt und man redet mit den Leuten. Und 31-7 wirkt erstmal deutlich, aber Düsseldorf wohl viel mit den Startern gespielt, Hildesheim viel mit den Backups und dann wirkten 31-7 auch schon wieder nicht mehr so deutlich. Und das sind nun mal die Informationen zum Auswerten, die man hat. Aber es ist ein Testspiel, also scheiß drauf. Ja,
und,
aber
das ich ist muss passiert, jetzt dazu sagen, wir haben nur mit der Seite von den Invaders gesprochen.
So also ist es.
Das ist jetzt einseitige Berichterstattung. Also da gebe ich jetzt nicht. Sie haben 31-7 gewonnen, das ist erstmal das Statement und das reicht sozusagen.
Ja. Gegen den immerhin auch GFL 2-Team. Ja, das darf man auch nicht
vergessen. Genau, also richtig. Wen hast du auf 7?
Auf 7 habe ich die Berlin Rebels. Berlin Rebels, letzte Season waren sie 1-9. Also letztes Jahr lief auch schon nicht so rund. Letztes Jahr war das Problem so ein bisschen das Scoren. Nur 11,8 Punkte pro Spiel. Gegner hat 29,7. Da sage ich mal, das geht schlimmer. Aber die Offense hat es nicht aufs Feld gebracht. Beiden Quarterbacks, Isom und Wade, hatten je 436 und 473 Yards und zusammen 7 Touchdowns. Also lag die Offense so ein bisschen im Argen. Und ich weiß nicht, ob sich das diese Season verbessern wird. Ob die Offense schafft, Punkte aufs Scoreboard zu kriegen. Weiß nicht, wie ist deine Einschätzung für die Rebels?
Meiner Meinung nach, also sind sie das schwächere Team in Berlin gerade, was GFL 1 Nord spielt. Soweit kann ich sagen. Ich feiere Rory Johnson, der Typ ist eine GFL-Legende.
Stimmt, ja.
Ja, also definitiv. Und auch Paul Marone ist als Safety wirklich in Europa einer der besten Safeties, die wir wahrscheinlich wirklich in den letzten Jahren gespielt haben. Auch als Returner und so weiter. Aber Rory Johnson ist langsam ein bisschen in die Jahre gekommen. Mewant ist jetzt nicht mehr der Outstanding Safety. Ich mag die Rebels so von ihrer Mentalität und so weiter. Ich feiere auch, dass sie Merrill Zero geholt haben aus Frankreich. Der hat 2019 bei den Lions gespielt. Guter Typ. Oconta Wariso, den habe ich auch mal spielen sehen. Der ist auch gut. Also die Rebels, die können zocken. Ne? Und gegen die Rebels, das ist so ein Team, gegen die willst du nicht spielen. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Joshua Mandel macht da so wirklich, macht da einen guten Job. So, das steht erstmal außer Frage. Aber du hast die Adler und du hast die Berlin Thunder und du warst sowieso ein bisschen auf dem absteigenden Ast und irgendwie, die Rebels schaffen es immer irgendwie, aber man fragt sie auch immer, die haben keine Fans und so weiter. Wer ist da überhaupt? Die sind für sich so eine geschlossene Organisation. Aber ich sage, Platz 7, mehr ist dieses Jahr in der GFL 1 nicht drin.
Aber sie leben auf jeden Fall ihr Motto. Sie leben die Teamfarben und sie leben ihren Namen und das Logo. Viele Parallelen zu den Raiders. zumindest zu dem Image, was die Raiders oder eher die Raiders-Fanbase haben. Na, also zu den Rebels fahren hieß immer, okay, heute wird's hart. Heute wird in der Defense, heute heißt es, viele schwere Runningbacks tackeln. Und Oldschool-Football so ein Stück weit, ne?
Genau. Ja, und das ist, die haben eine Identität, sie haben eine Identität, das haben sie auch immer noch, aber ich finde, ihnen fehlt die Endqualität, die sie jetzt sozusagen auf dem Spielfeld haben. Das ist nichts Persönliches. Ich sage einfach jetzt einfach nur ganz neutral im Vergleich zu den anderen, wie ich im Moment die Roster einschätze. So.
Ja. Wen hast du auf 6?
Ja. Die Trommelwirbel Cologne Crocodiles.
Oh, okay.
Auch hier, also ich halte sehr viel von der Crocodiles-Organisation, weil starke Jugend, Patrick Köpper habe ich gefeiert, David Odenthal schätze ich als sehr, sehr kompetenten Coach ein. Ich fand es bei den Crocodiles immer gut, wie sehr sie ihr deutsches Personal eingebunden haben, wie sehr sie aus der Jugend Leute hochgezogen haben, wie sehr sie aus unteren Ligen Spieler wirklich auch abgecoacht haben und besser gemacht haben, dass sie nicht 15 Importe rangekarrt haben und dann mit denen gespielt haben. Aber erstens, die Crocodiles mussten in den letzten Jahren auch hin und wieder mal ein paar Importe so aus dem Euro-Umland, so aus Belgien mal kurz rüberholen, damit sie spielfähig waren. Christian Strong ist ein richtig guter Quarterback, gerade in Europa, wirklich, der kann richtig was. Aber ich weiß nicht, ob sie ihren Star Receiver aus dem letzten Jahr, ob sie die beiden ersetzen können. Patrick Köpper ist nicht mehr dabei, der Head Coach. Und auch hier sehe ich halt einfach Standortnachteil. Wo willst du die ganzen guten deutschen Spieler herholen, wenn du die Centurions hast, wenn du Rheinfire hast und die Düsseldorf Panther halt auch um die Ecke sind? Da hilft dir eigentlich nur noch deine eigene Jugendarbeit. Die wird gut sein. Die Importe, die du holst, sind auch gut. Keine Frage. Du weißt auch bei dem Quarterback, was du kriegst. Und David Obenthal ist nach Patrick Köpper sicherlich die beste Nachfolge, die du hättest kriegen können. Weil er der ehemalige Offense-Coordinator jetzt ist, der jetzt sozusagen dann jetzt aufgestiegen ist zum Head Coach. Aber ich glaube, so stark wie ich die GFL 1 Nord einschätze, reicht es einfach nicht für mehr als Platz 6. Obwohl ich wahrscheinlich kannst du Platz 4, 5, 6 bei mir irgendwo austauschen, aber ich musste mich ja entscheiden, deswegen Cologne Crocodiles erstmal auf 6.
Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr 6-4, neuer Head Coach, heißt nicht, dass es wieder so wird. Und ja, das mit dem Spielerschwund da im Pott oder beziehungsweise der Konkurrenz um die Spieler und auch gerade Köln, ich meine Sportuni Hochburg, hast du auch mal ein paar Athleten von der Uni bekommen, nur so ein paar Sportstudenten. Na, aber wenn du jetzt irgendwie nach Köln, wenn du dazu ziehst und keinen Bezug zu der, ja, zu den lokalen Verbandsstrukturen hast und dann überlegst du, wo spiele ich, ja, dann kannst du halt auch mal ganz schnell ein anderes Team werden und vielleicht hast du die Voraussetzung, um auch ELF zu spielen. Ja, und dann zieht vielleicht eher das Team, was präsenter ist, zumindest auf den medienrelevanten Plattformen. Ne? Who knows? Also ich glaube, das wird für einen Pott nochmal relativ schwer. Ich habe auf 6 die Kiel Baltic Hurricanes, also eigentlich ein
hast Team, du, warte, was kurze Einladung. Hast du gerade Köln als Pott bezeichnet?
Ja, sorry, dafür kriege ich NRW. Sorry an alle Kölner, das ist natürlich nicht Pott. Das ist natürlich nicht Pott. Nähe zum also Pott, das wollte ich sagen. Nähe also, zum Köln, Düsseldorf sind natürlich Köln, nicht Pott.
Also Köln und Düsseldorf ist Rheingebiet, Pott ist Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund.
Ja, ja, das hier ist ja gut. Ich wollte auf die Nähe zum Pott hinaus. So, NRW, in NRW. können wir uns darauf einigen. Egal, das ist auf jeden Fall, du hast unglaublich viele Teams dort, ne, wie du schon gesagt hast. Also das wird wirklich schwierig. Und so, jetzt lass mich meinen Übergang hier zusammen schustern. Ich habe auf Platz 6 die Kiel Baltic Hurricanes und die haben dieses Problem eben nicht so stark. Die haben zwar ein ELF-Team, zumindest in der Nähe, aber halt nur eins und das ist auch dann doch wieder ein bisschen weiter weg und das sind die Hamburg Sea Devils. Also da ist der Player-Schwund vielleicht nicht so stark wie in Nordrhein-Westfalen. Aber letztes Jahr hat die Defense gestruggelt mit laut GFL-Info, Stats. Ne? Das ist übrigens ziemlich nice. Also ich finde, das macht die GFL gut. Die Stats nachlesen kannst du immer super. Ja, also das finde ich immer nice. Defense 42,9 Punkte pro Spiel zugelassen. Die Offense war halt stark mit Quarterback Jermaine Rio und Leading Receiver Carr. Ja, also Jeremy Nino hatte irgendwie über 2000 Yards, 21 Touchdowns, Carr 1318 Yards und 15 Touchdowns, aber beide kommen auch nicht zurück. Schwierig, gucken, wie sich der ja, wie sich der neue Quarterback, wer der neue Leading Receiver wird, wie sich dort geschlagen wird. Das ist immer so schwierig zu predikten, da bist du nach der Saison immer schlauer. Sie haben aber auf jeden Fall noch Benedikt Engelmann, trotzdem wird es für Kiel verdammt schwer. Letztes Jahr waren sie auch nur 2-8 und deswegen Cologne Crocodiles waren letztes Jahr stärker, was den Rekord angeht. Deswegen erstmal auf 6 Kiel Baltic Hurricanes für mich.
Ich war gerade überlegen, ich glaube, die haben mehr als 2 Spiele gewonnen.
Lass mich nochmal schauen.
Ja, also erstmal, also ich, was ich bei den Kiel Baltic Hurricanes finde, also ich verlasse mich da auch so ein bisschen auf meine, auf mein Gespräch mit Benedikt Engelmann, der halt sagt, hey, also sie haben wirklich nur 2 Spiele gewonnen. Verdammt. Vom Gefühl her.
Ja, aber das denkt man nicht bei Kiel. So, das ist das, ich wollte gerade sagen, das ist das Ding, das erwartest du nicht von Kiel. Bei Kiel denkt man immer, ja, okay, Playoffs sind halt drin, ne?
Ja, ja, das ist so die alte Mentalität, genau. Das Ding ist, Benedikt Engelmann hat mir erzählt, sie haben eigentlich kaum Spieler verloren. Sie sind eine richtige Einheit, sie sind ein richtiges Team. Und ich glaube, gerade dadurch, vielleicht sind sie nicht so talentiert, die Einzelspieler nicht so talentiert wie vielleicht bei den Cologne Crocodiles, aber so ein Teamgefühl kann dich unglaublich weit tragen, wenn du einmal so einen Spirit hast. Und sie haben wohl mit Timo Zorn einen richtig guten deutschen Headcoach. Wie gesagt, dass Quarterback und Receiver letztes Jahr gut waren, heißt nicht, dass die Importe dieses Jahr gut sind. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie wieder vernünftige Importe geholt haben. Den Joe Abarji haben sie von den Hamburg Sea Devils geholt. Der ist definitiv eine Verstärkung. Und ja, deswegen sind sie bei mir auf 5. Also ich sage, sie schaffen es den Spot über den Crocodiles, weil sie haben nicht die Abgänge. Sie haben eigentlich keine nennenswerten Abgänge dieses Jahr gehabt. Sie konnten sich einspielen. Letztes Jahr haben sie eigentlich positiv überrascht. Man hätte eigentlich gedacht, es wird sozusagen, dass jeder die übers Spielfeld jagen kann. Nein, es war immer ein Battle gegen die. Deswegen glaube ich, dass sie dieses Jahr auf 5 kommen und auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. So. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Statement für Platz 5.
Für Platz 5. Kiel Baltic Hurricanes. Die waren bei mir Platz 6, das heißt, ich schulde dir jetzt Platz 5. Platz 5 sind bei mir die Cologne Crocodiles. Wie gesagt, letzte Season mit 6-4. Okay, Rekord, aber halt Headcoach-Wechsel, Systemwechsel, vielleicht ein Stück weit, vielleicht auch nicht, weil der neue Headcoach nun mal vom alten empfohlen wurde, also da wird es Parallelen geben. Trotzdem Cologne Crocodiles erstmal auf Platz 5 aus den Gründen, die du halt auch genannt hast. Also brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen. Torben, wen hast du auf 4?
Da sage ich der Aufsteiger. Der Aufsteiger, der für mich kein richtiger Aufsteiger ist. Berlin Adler schaffen es für mich in die Playoffs unter Headcoach Juan Fatah. Starkes Umfeld. Zach Kavanaugh als Quarterback, der weiß auf jeden Fall, wie Deutschland funktioniert. Auch Botton und Leute wie Nemanja Grovac, die werden dafür sorgen, dass sie eine starke O-Line haben. Yannick Rohrschneider als Thailand, wirkliche Maschinen. Patrick Donahue ist eine Legende in der GFL. Frank Hering von den Hildesheim Invaders, da auch hingewechselt. Oder auch Remy Daniels, der auch mal bei den Invaders gespielt hat und seitdem bei den Rebels oder in Düsseldorf mal gezockt hat und auch gut war. Ich glaube, dass die Berlin Adler gerade die beste Organisation in Berlin sind. Richtig guter Coaching-Tree. Mein alter Defense-Line-Coach Ini Umana ist da jetzt. Ich glaube, die können einige Teams in der GFL 1 direkt überraschen. Ich halte sie für die beste Organisation in Berlin. Sie haben einen unglaublich starken Coaching-Staff und das bewerte ich halt richtig hoch. Sie haben unglaublich gute deutsche Spieler. Auch das bewerte ich richtig gut, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, Importe kann man immer nicht einschätzen oder gleichen sich halt irgendwie aus, weil die sind irgendwie alle gut. Den Unterschied machen Deutsche und Europäer, die du vor Ort hast, die die Rücklage des Teams bilden. Und wenn du beispielsweise einen Max Zimmermann hast, brauchst du keinen Import-Receiver. Und Paul Zimmermann zockt da irgendwie auch wieder. Und die haben so viele gute Leute da. Berlin Adler, Platz 4.
Ja, auf jeden Fall. Hast halt wirklich mit Juan Fatah einen verdammt guten Headcoach, einen erfahrenen Headcoach, Erfahrung in der GFL, NFL, NFL Europe, ELF, ne, hat selber für die Adler gezockt, ne, also ist auch verbunden mit dem Team. Und von allen Spielern, die für Fatah gezockt haben, die ich kenne, sprechen von diesem Coach in den höchsten Tönen. Also ich habe wirklich, also selten, ja, über einen Football-Coach so viel Positives von Mitspielern gehört. Sonst gibt's immer irgendeinen Punkt, worüber du dich aufregst oder wo du aneckst. Hier nicht. Und
ist die Frage, haben die für ihn gezockt oder haben die für ihn trainiert?
Das ist eine andere Frage bei dem
das
ELF.
Wie hießen
die nochmal?
Genau. German Knights. Das waren die German Knights.
German Knights.
Niedersachsen German Knights und dann 18 irgendwas, irgendeine Zahl. Der Name war schrecklich. Und da war er ja als Head Coach eingeplant. Deswegen haben ganz viele ehemalige Hildesheim Invaders mal ein Jahr unter Shuan Fatah trainiert. Deswegen die Frage. Hm. Weil es gab ja kein Spiel.
Es gab kein Spiel, ne? Aber trotzdem der Eindruck. Also gib manchen Spielern unter Joe Roman 5 Trainingseinheiten und du hast viele Spieler, die sagen werden, boah, das stört mich. Wobei Joe Roman, also ich persönlich feiere ihn inzwischen, aber auch wir beide saßen, weißt du noch, wir saßen mal im Auto und uns gedacht, boah, geben wir uns noch eine Season Joe Roman?
Ja, wir haben es gemacht.
Wir haben es getan und dich bereut, würde ich sagen.
Genau, also einfach nicht bereut und an sich eine gute Zeit gehabt.
So ist es. Und ey, ich feiere Zach Kavanaugh. Also ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich habe die Benny Adler auch auf 4. Ich feiere Zach Kavanaugh. Wenn du ihn richtig einsetzt, ist das ein verdammt guter Quarterback. Bei uns im ersten Jahr, weiß ich noch, war verdammt stark. Kurzpassspiel, lass ihn laufen, bring ihn bei, dass er nicht fumbelt, weil er hält den Ball wie ein Brot. Aber ist schon okay. Aber bringe ihn nicht dazu, den Ball tief zu werfen, weil das ist wirklich nicht seine Stärke. Und das war halt das Problem bei uns im zweiten Jahr. Ne? Kurzpassspiel mit Zach etablieren und du hast eine starke Offense. Und ich wünsche einfach auch vielen Spielern bei den Adlern Erfolg. Dafür kennen wir einfach zu viele. Und vor allem für Frank würde es mich freuen. Okay.
So.
Berlin Adler auf 4. Willst du Platz 3 sagen? Fang mal an. Platz 3, Tom.
Ja. Okay, ich habe die Potsdam Royals auf Platz 3. Head Coach Michael Fuch, da der Running Back Jake Marion kommt wieder. Der war krank, der war wirklich krass. Yazir Rajik, der Guard, ist eine Maschine. Also im Allgemeinen muss man tatsächlich sagen, dass die Offensive Line von Potsdam letztes Jahr krass wird. Und die haben mit Robert Servicio einen richtig guten Center gekriegt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die stecken voller Import, die stecken voller Geld. Die haben den D1-Quarterback und auch an sich ganz viele gute Importe geholt. Das Problem, was ich mit den Potsdam Royals halt immer habe, ist, dass sie haben halt eine krasse Starting 11. Sowohl Offense als auch Defense und selbst die haben sogar die erste Backup-Reihe noch mit Importen besetzt. Aber da fehlt es sozusagen am Unterbau. Da fehlt es an Tiefe. Da sage ich, die Potsdam Royals werden vielleicht das Team der ersten Halbzeit werden der Saison. Und danach, wenn sie Verletzungen kommen und du halt die Backups brauchst, wo du die Tiefe brauchst, da sage ich, haben die Potsdam Royals Probleme. Ich habe auch immer mal wieder so, man kennt sich ja irgendwo, Potsdam ist jetzt auch nicht aus der Welt und Spieler kennen Spieler. Man hört immer mal wieder, dass es da irgendwelche Ungereimtheiten gibt, was Organisation und so weiter angeht. Da will ich aber gar nicht drauf eingehen, weil da habe ich keine Dings, validen Quellen. Also ich habe das immer nur mal wieder gehört. Ich glaube, dass sie ein richtig gutes Team haben. Ich glaube, dass sie richtig viel Talent haben. Aber ich glaube, dass Charakter Titel gewinnt. Und ich glaube, dass wenn du ein reiner Importhaufen bist, es schwer wird, einen Titel zu gewinnen oder bis zum Ende erfolgreich zu sein, weil dir die Tiefe fehlt, wenn dann doch mal wer ausfällt. Deswegen bei mir nur Platz 3. Ich sage aber auch, Platz 1 bis 3 kann man sicherlich bei mir einfach durchtauschen. Aus verschiedensten Gründen. Aber so, ich glaube nicht, dass die Potsdam Royals eine ganze Saison bis Ende erfolgreich sein können. Deswegen sind sie bei mir nur Platz 3.
Muss ja nur, wenn der Unterbau fehlt und niemand nachrückt. Ne, rechne doch mal Jake Mayorn aus der letzten Saison raus. So, stell mal vor, verletzt sich in Woche 2. So, ne, ich meine, letzte Saison
hat er ja
238. Ja, ist wahrscheinlich recht, aber was ist vielleicht nicht gesagt, dass es genauso funktioniert. Ich meine, er hatte 1791 Yards und 21 Touchdowns. Aber das ist es. Also ich finde, immer wenn Teams so ein bisschen aus dem Boden gestampft sind, ist immer schwierig. Und ein erfolgreiches Team hat einen guten Unterbau und ein erfolgreiches Team hat eine nice Culture. So, und das, ich meine, das ist jetzt der Blick von außen, ne? Aber Potsdam, Man sieht es schon, wenn man sich hier mal die Liste anschaut, was alles neue Importe sind. Die ist ziemlich lang. Die ist wirklich ziemlich lang. Potsdam Royals auf 3. Ja, aber wenn wir über, ich mache jetzt mal den Übergang zu 2, weil wenn wir über Culture reden, dann haben wir ein Team in Deutschland, wo die unglaublich gut ausgeprägt ist. Und das sind die New Yorker Lions. Die sind bei mir auf 2. Und wenn man etwas über Braunschweig sagen kann, dann, dass da einfach ein richtig nicer Spirit herrscht. Ich meine, du hast es gespielt. Ich selbst habe es nur von außen mitgekriegt oder von ehemaligen Mitspielern oder halt auch von dir. Ne, dort wird gehasselt. So, da ist eine gewisse, da ist eine Gym-Kultur. So, also da gehen alle pumpen irgendwo. Ne? Also das ist selbstverständlich. So, das sollte es auch sein, aber wir beide wissen, dass das nicht bei allen Teams der Fall ist. So. Ja. Also da ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Da ist es selbstverständlich. Da wird nicht gemeckert, dass dann nochmal eine Videoanalyse ist oder ein Zusatztraining. Ne? Oder dass man das Training um eine Stunde verlängert oder dass dann der Krafttest ansteht, wie auch immer. Ne? Und das ist etwas, das ist so viel wichtiger als Importe. Klar haben die Lions auch immer gute Importe, aber das kannst du den Lions nicht wegnehmen und deswegen werden sie auch immer eins der besten Teams in Deutschland sein. Was mich interessiert, ich bin gespannt, wie sie ohne Dave Lykins sind in der Defense. Ja, ohne Dave Lykins als Defensive Coordinator. So, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Stimmt das eigentlich? Das war immer so, das haben wir zumindest damals ehemalige Braunschweig-Spieler mal so mitgegeben. Ja, weil Joe Romans Playbook zum Beispiel sehr, sehr, sehr komplex war, hieß es immer, ja, in Braunschweig spielt man mehr Base, aber das dann halt perfektioniert.
Oh. Ist das so? Oh, nee. Also, ja, jetzt, also okay. Was Dave Lykins, das kann ich tatsächlich sagen, Dave Lykins, du spielst so die ersten 2, 3 Spiele, hast du so ein paar Base-Formationen, aber Dave Lykins ist ein Genie darin, seine Defense immer weiter von Spieltag zu Spieltag anzupassen und zu perfektionieren und weiterzuentwickeln. Und Dave Lykins ist der smarteste Coach, mit dem ich jemals, also der jemals, unter dem ich jemals trainiert habe. Der Typ schafft es, Spieler, und deswegen ist er auch für die ELF und für Warschau ein übelst krasses Upgrade. Wenn du das Talent hast, die auf den ersten 2 Metern bist du der schnellste Mann der Welt, dann wird er dich in der Position, in die Position bringen, dass du dieses Talent auf dem Feld einbringen kannst. Und wenn das nur an 3 Spots innerhalb des Spiels ist, er wird dich in dem Moment einwechseln. Und das macht er mit jedem. Und Dave Lykins behandelt den dritten Backup noch genauso gut wie den Starter. Und der Typ ist ein absolutes Mastermind. Ich habe noch nie jemanden so viel adjusten sehen während eines Spiels, einfach aus dem Kopf. Der fängt mit Base-Formationen an. Der hat aber auch 15 Base-Formationen. Und der hat so viele Variationen. Er kann es dir einfach nur richtig gut coachen, dass du glaubst, okay, für dieses Spiel brauche ich ja nur meine 5, 6 Systeme. Und für das nächste Spiel brauche ich ja die anderen 6. Und er kann es dir verkaufen, dass du sozusagen, dass du weißt, was du zu tun hast. Und du weißt selber, es ist ein Vorteil, wenn jeder auf dem Feld weiß, was er machen muss. Aber das System ist nicht einfacher als das von Joe Moorman. Also auf keinen Fall.
Okay.
Aber das hat also ich habe unter beiden Coaches
gespielt. Würde ja auch nichts gegen
unter beiden Coaches gespielt.
Ja.
So, also. Ja. Also.
Du kannst ja mega. Ja, sorry, red das mal zu. Ja.
Romans Playbook ist auch super komplex. Aber ich glaube, was die beiden Coaches unterscheidet, ist, dass Dave Lykins der bessere Kommunikator ist und das besser verkaufen kann.
Okay.
So.
Ja, wie gesagt, nee, was ich nur noch sagen wollte, du kannst ja auch ein verdammt smarter Coach sein und trotzdem, und das kann ja auch eine Kompetenz sein, dein Playbook simpel zu halten. Ja. Im Gegenteil, also ist es nicht, aber ich bin halt eher ein Fan davon, spiel lieber den ganzen Tag, jetzt mal ganz stumpf, 4-3 Cover 2 oder whatever, aber das perfekt, als dass du 1000-mal das Play adjustest und dann immer irgendwer in seine Coverage verkackt und du immer einen Weak Spot hast. So, ne? Ich weiß nicht, also, aber interessant, nice.
Aber darum geht es ja nicht, weil er ist ja nicht mehr da und ich glaube aber Jim Ward war ja in Europa auch schon erfolgreich. Genau, also auch Jim Ward war ja in Europa erfolgreich und der wird das schon gut machen. Ich kann jetzt noch nicht zu viel drüber reden, weil ich ja später noch über die Lions rede.
Ja, also wie gesagt, Lions bei mir auf Platz 2, einfach weil die Lions immer aufgrund ihrer Culture oben sein werden. Es gibt viele deutsche Spieler, die ich persönlich auch kenne, die dort spielen, von denen ich weiß, dass sie gut sind und denen ich den Erfolg auch wünsche. Das ist natürlich hier auch so ein bisschen, ne, den ich allen wirklich einen Ring wünsche. Noch habe ich, kein Spoiler, wenn ich jetzt sage, den Titelverteidiger auf 1, aber die Lions sind auf jeden Fall ein Kandidat für mehr. Wen hast du auf 2?
Den Titelverteidiger, die Dresden Monarchs. Ich, Punkt 1, ich werde niemals gegen Troy Tomlin wetten. Punkt 2, Dresden, weiterhin super Team. Wie gesagt, die ersten 3 Spots kann man bei mir einfach durchtauschen, aber ich glaube, Dresden auf 2 haben auch einen super Headcoach mit Utz Deubler, haben eine super O-Line. Allen voran Aaron Weider, der wahrscheinlich schon seit Jahren spielt und seit Jahren einer der besten deutschen Tackle ist. Sie haben einen krassen Linebacker verpflichtet mit Rashard Ashby. Sie haben den Bruder ihres letzten Quarterbacks verpflichtet mit Carter Samuels. Das ist nicht mehr der gleiche, also für alle, die sich irgendwie gewundert haben, warum die gleich heißen. Das ist einfach eine coole Story. Aber die lagen halt auch in den letzten Jahren relativ häufig daneben, ne? Was die Quarterbacks angeht. Da mussten sie mitten in der Saison mal durchtauschen. Auch die Running Backs, der meiner Meinung nach der MVP letztes Jahr, der Running Back, aber der Receiver Maben war natürlich auch krass. Aber beide kommen nicht zurück. So, du musst halt jetzt gucken, wie schlagen deine Importe ein? Sie werden wieder gute Importe haben, das glaube ich auch. Sie werden eine gute Kultur haben, sie werden gute Spieler haben. Aber es ist ein Unterschied, ob du hungrig bist und das erste Mal einen Titel holst oder ob du einen Titel verteidigen musst. Das ist einfach, also der zweite Titel ist, glaube ich, schwerer als der erste. Das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern also das haben mir auch also einfach schon Spieler gesagt, die halt ganz klar gesagt haben, ein Titel ist gar keiner. Erst die zweite, wenn du es bestätigt hast, dann bist du wirklich ein Champion. Ich finde die Monarchs sympathisch. Ich finde, die machen auch in der Öffentlichkeitsarbeit einen richtig guten Job und die haben richtig gute Spieler. Das ist ein richtig gutes Team. Ne? Aber sie haben jetzt halt auch ihre beiden besten Receiver verloren, weil Robin Wilczek ist auch nicht mehr da. Sie haben irgendwie, dass der Quarterback genauso gut ist, steht in den Sternen. Also die haben da schon ein paar Fragezeichen. Und beispielsweise, als ich jetzt bei der Newsfolge gefragt wurde, Dresden oder Potsdam, beim ersten Spiel sage ich, Potsdam gewinnt. Am Ende der Saison, glaube ich, ist Dresden besser. Aber jetzt in der dann auf die Tabelle gesehen, auf Platz 2 bei mir.
Okay. Aber wir sind so auf Platz 1. Die Story ist natürlich nett mit den Brüdern, aber sie hat auch einen Vorteil. Du weißt genau, wen du kriegst. Na, also wenn du jetzt irgendeinen neuen Import holst, von dem du nur ein bisschen Tape hast, das kann tatsächlich mal in die Hose gehen, keine Frage. Und da hatte Dresden auch zwischenzeitlich Pech. Aber hier, klar kann natürlich der Bruder auch einfach sagen, ja, komm, ich will einfach, dass mein Bruder ja auch einen Spot kriegt. Ne? Aber du hast zumindest jemanden, mit dem du kommunizieren kannst und der dir vermitteln kann und auch belegen kann, dass dieser Spieler gut ist. So, und der Carter Samuels, der Jüngere, will ja dem Team auch nichts Schlechtes. Der hat einfach nur das bessere Angebot aus der japanischen Football-Liga bekommen. Die ziemlich krass ist, was man oft vergisst. Also die japanische Liga ist gar nicht ohne. Und klar, dass er dann dahin wechselt. Und für mich ist das jetzt einfach ein Grund zu sagen, ja okay, da mache ich mir um die Quarterback-Situation nicht so viele Sorgen. Und dann ist Dresden einfach auch ein guter Mix aus deutschen Spielern, europäischen Spielern vor Ort. Dresden hat natürlich auch mal die Nähe zum Osten. Ne? Kann man nochmal ganz gut ein paar Imports abgreifen. Aber mir fallen auch die Imports aus den USA. Unter anderem der Linebacker Rashard Ashby, Division 1 Virginia Tech. Natürlich richtig krass. Ne? Aber auch ein Kenny Florett, französischer Nationalspieler, Erfahrung in Kanada. Ne, das gefällt mir ganz gut. Da könnte viel Gutes zusammenkommen. Dresden Monarchs, könnte ich mir vorstellen, dass sie die Titelverteidigung schaffen oder zumindest als Nordteam in den German Bowl kommen.
Oder in den also German bei den Bowl Importen, also Dresden hatte schwierig. Schon immer sehr, sehr viele Importe, ne? Also die hatten immer auch über 20 Importe da rumlaufen. Also das muss man halt auch dazu
viele,
sagen.
Halt auch viele wirklich aus, ne, aus Osteuropa.
Ja, aus Tschechien, auch. Genau. Aus Tschechien. Aus Tschechien, aus Polen und so, ja, keine Frage. Fährt sich auch genau, also ob du jetzt aus Prag nach Dresden fährst, also das ist jetzt auch sozusagen von der Distanz her jetzt auch nicht so riesig.
Ja. Aber es sind Euros. Wir differenzieren ja immer ein bisschen zwischen US-Import und Euro-Import. Ne?
Genau. Klar.
Ja, bei dir Platz 1. Wer ist es? Natürlich.
Ey, ich musste das auch vorher sagen. Also ich habe mich jetzt schon bei Tobi vorher schon entschuldigt. Ich sage, die New Yorker Lions sind zurück. Ich glaube, die New Yorker Lions haben einiges richtig gemacht. Die New Yorker Lions haben letztes Jahr, wo es sozusagen ja auch durch Corona und so weiter nicht wirklich planbar war, haben sie was für den Unterbau getan. Sie haben sehr vielen jungen Spielern Spielzeit gegeben, sei es Finn Oppermann, Jakob Kaiser, Tjaart Munkenberg. Die haben also da eine Tiefe geschaffen, Leuten GFL-1-Erfahrung auf dem Feld gegeben. Sie haben, glaube ich, einen richtig guten Stamm an deutschen Spielern wie Benny Kral, Gerrit Brandt, Samuel Kagel, Justus Holz, David Müller, Corwin Henning, Christian Bollmann, Paul Bogdan, Mika Wikinger, Justus Holz, das sind alles angehende oder ehemalige Nationalspieler. Das heißt, die haben eine richtig gute Basis an deutschen Spielern, die da vor Ort sind, ja, die diese Culture weitergeben. Zusätzlich haben sie junge, aufstrebende Spieler, die sie aus der zweiten Mannschaft, aus der A-Jugend hochgezogen haben und in den letzten Jahren ja schon integriert haben. Sei es einen Fabian Rolfes auf Thailand, den sie aus der Jugend hochgezogen haben und dem, der immer mehr Playtime bekommt. Ne, und jetzt haben sie dieses Jahr von Anfang an gesagt, okay, wir gehen all in. Wir holen uns Leute wie David Beal, der einer der besten Offensliner in Europa ist. Wir setzen mal nicht auf den Ami Running Back, sondern holen uns da einen Briten mit Abedi Bawa. Weil wir mit Isaiah Woods einen D1 Receiver haben. Auch die Lions haben einen Division 1 Linebacker mit Nigel Alexander. Sie haben mit Parks einen richtig guten Quarterback geholt vom Tape her. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Und ich glaube, durch die Tiefe der europäischen Spieler vor Ort, der deutschen und europäischen Spieler vor Ort, und bei den Importen sage ich, die werden alle irgendwo in der GFL 1 auf einem Level sein. Durch die Tiefe und dazu, ganz ehrlich, es gibt keinen Spieler, der mehr den Titel will als Head Coach Troy Tomlin. Und für Troy Tomlin, der kann seine Mannschaft zusammenhalten, der hält seine Mannschaft diszipliniert. Die würden alle für den durch Wände rennen. Und der Mann ist der Unterschied.
Ja, und vielleicht, dass in Braunschweig wird Football halt, ich glaube, es gibt kaum einen Standort, Football-Standort in Deutschland, wo Football so gelebt wird. Ich glaube.
Ja.
Außer vielleicht noch Schwäbisch Hall. Ja.
Also du hast eine richtige, also bei den Lions gibt es halt eine Identität. Da sage ich, das ist das, was ich mit Umfeld meine. Die ganz, was die Equipment Crew von Braunschweig ist das krasseste, was man in Deutschland auf dem Level auf jeden Fall sieht.
Ja, nice. Findet man auf jeden Fall einen Case für, ich glaube, Braunschweig noch ein Jahr und dann ist es wieder Jahr um Jahr Lions.
Ich weiß nicht, ob es Jahr um Jahr wieder so sein wird, dass diese Dynastie, die war krass, ne? Das weiß ich nicht, ob das noch jemals wieder so sein wird. Aber ich finde es jetzt eigentlich total cool, wenn du drei Teams an der Spitze hast, wo jeder jeden schlagen kann.
Ja, das unterscheidet Football von Fußball in Deutschland, Tom.
Definitiv. Das macht ja eine spannende Liga aus. Und das macht halt auch die GFL 1 Nord aus. Ich persönlich sehe auch die GFL 1 Nord immer noch stärker als die GFL 1 Süd, so sehr ich Schwäbisch Hall auch schätze. Und deswegen ist das, glaube ich, eine richtig starke Competition in der Liga. Ich glaube, dass das ein richtig geiles Jahr wird. Wollen wir unsere Prediction nochmal durchgehen? Also, auf 8 habe ich die Düsseldorf Panther, auf 7 die Berlin Rebels, auf 6 die Cologne Crocodiles, auf 5 die Kiel Baltic Hurricanes, auf 4 die Berlin Adler, auf 3 Potsdam Royals, auf 2 Dresden Monarchs und auf 1 die New Yorker Lions.
Genau, und ich habe auf 8 die Düsseldorf Panthers, 7 die Berlin Rebels, 6 die Kiel Baltic Hurricanes, 5 die Cologne Crocodiles, 4 die Berlin Adler, 3 die Potsdam Royals, 2 die New Yorker Lions und auf 1 die Dresden Monarchs.
Genau. Hey, ich glaube, prinzipiell, das war schon unsere Prediction. Das ist unsere Prediction-Sonderfolge. Hat mir gefallen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da machen wir den Süden. Wenn euch diese Folgen gefallen, unterstützt uns gern bei Instagram, bei Patreon. Gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Es war mir ein Blumenpflücken, Tobi. Das letzte Wort hast wie immer du.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.